Deutschlandfunk, Kultur heute.
Tartuffe, der Betrüger von Molière, der falsche Frömmler. Die Amtskirche im Verfassungsstaat nach dem Missbrauchsskandal, das Max-Offels-Filmfest und der Tod des deutschen Philosophen Gernot Böhme. Das alles ist Kultur heute in 30 Minuten mit Michael Köhler. Herzlich willkommen dazu. Als Jean-Baptiste Poquelin wurde er geboren. Als Molière ging er in die Theatergeschichte ein. Seine Komödien sind Klassiker. Sie heißen Tartuffe, der eingebildete Kranke, der Menschenfeind, der Geizige, der Bürger als Edelmann und so fort. Und sie handeln von den Schwächen des Menschen, von falschen Frömmlern, von Heuchelei, Gier und Schein, väterlicher Gewalt, List und Lust. Die Party, die 1664 begann, das schrieb Hans Magnus Enzensberger 1978, als er seinen Tartuffe übersetzte, die ist noch nicht zu Ende. Er meinte damit die Verlogenheit der bürgerlichen Mittelklasse. Um 1978-80 war das in aller Munde und Ariane Nouchkine machte ein vierstündiges, gewaltiges Kinoepos über den Mann, der als Hauptdarsteller an einem Blutsturz während der Aufführung starb, Molière. Vor 400 Jahren, im Januar 1622, wurde der geboren. Und sowas muss den Theaterberserker Frank Castorf natürlich interessieren. Gestern war Premiere eines mehrstündigen Molière-Abends im Schauspiel Köln. Mit dabei Dorothea Markus.
Da sausen sie über die Bühne, die Castorf-Spieler, berüscht, gepudert, beglitzert wie Molières eingeschworenes Wandertheater. Als Gast zu den Schauspielern des Kölner Ensembles ist noch die große Jeanne Balibar gekommen, Castorfs Frau aus Paris, die als Molières geliebte Madeleine Béjart das Zentrum der folgenden 5,5 Stunden bildet. Die Stationen aus Molières Leben werden zunächst fast wie ein Wikipedia-Eintrag erzählt.
Dieser Säugling, der wird bekannter werden als ihr jetziger König, Ludwig der 13.
Mit chorischem Babygeschrei wird Jean-Baptiste Poquelin alias Molière im Januar 1622 zur Welt gebracht. Wenig später sitzt er als Theaterdirektor im Stuhlkreis und brüllt sein Ensemble zusammen. Text lernen, mehr Proben. Bruno Cattumas spielt in langer brauner Perücke und blauem Barockmantel einen lustig selbstgefälligen Theaterpatriarchen, der eine Mischung aus Molière und Regisseur Frank Castorf selber ist. Schauspieler lieben die Macht, so Cattumas Molière, und ohnehin könne die Theaterkunst ohne finanzielle Unterstützer hinter sich nicht existieren. Recht hat er auch heute noch, und das gilt auch für die zunächst erfolglose Molière-Truppe Illustre Théâtre. Und so zieht sie, bis sie von Königshäusern entdeckt werden, auf Tournee. Im alten französischen Kastenwagen knattern sie von der Bühne. Wohin genau, ist nicht überliefert. Platz wird frei für den großen Assoziationskosmos des Frank Castorf.
Ich habe einen Brief für Sie.
Ein Brief im Theater. Ich, ein 65-jähriger kranker Mann, werde geschlagen.
Zunächst geht es da nach Osten, rund 300 Jahre in die Zukunft, zum russischen Schriftsteller Bulgakow, der einst ein Stück über Molière schrieb und flehende Bittbriefe an Stalin richtete, ihn lieber als Bühnenarbeiter einzusetzen als umzubringen. Und erhört wurde, weil Stalin ihn verehrte. Ganz im Gegensatz zu seinem Theaterkollegen Meyerhold, der bei den großen Säuberungen gefoltert und erschossen wurde. Auch hier entschied Macht über die Zukunft des Theaters.
Man legte mich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden und hieb mir mit einem Gummihammer auf meine Fersen und auf meinen Rücken.
Noch weiter und weit hergeholter nach Osten geht es, als der japanische Schauspieler Kai Muramoto und Jeanne Balibar die Ursprünge des Butoh-Tanzes erklären. Jener seltsamen, widerständigen Tanzform, die eher an Meditation als an Tanz erinnert.
Der Wind bläst, manchmal mit Schnee vermischt.
Aber mein Windmann kommt tatsächlich vom Wind getrieben auf den Wegen entlang der Reiswälder an und ist in den Gedanken an seine verbrennenden Knochen versunken. Meine Brüder gingen alle zu den Soldaten. In meinem Körper können die Toten so oft wieder sterben, wie sie wollen. Außerdem weiß ich nichts über den Tod. Aber der kennt mich sehr wohl.
Looking north from Zero Point, this is what was left.
Und während sich Jeanne Balibar ätherisch auf den Boden wälzt, sehen wir auf Video brutale Bilder von zerschmolzenen Häusern nach der Atombombe in Hiroshima. Butoh, ein Tanz der Todessehnsucht, der den Tod überwindet, ihn beschwört, ihn bewältigt. Es ist, wie immer bei Castorf, ein bunter, kraftvoller Abend mit höchstem Schauspielereinsatz, in dem Groteske und Untergang dicht beieinander liegen. Aus einem versteckten Raum hinter der Bühnenwand wird live gefilmt. Dort regelt sich Jeanne Balibar mit drei Männern nackt im Schaumbad, denn ein wenig geschmacklos geht es bei Molière ja auch oft zu. Aber manchmal spielt sie auch Szenen aus Molière-Stücken nach, ist herrische Hofdame oder wissenshungrige höhere Tochter. Von Molière ist in all diesen Stunden nichts zu sehen, bis er im Kastenwagen wieder angefahren kommt. Doch bald hängt er röchelnd am Sauerstoffgerät und stirbt, Herbstblätter rieseln vom Bühnenhimmel. Am Schluss hat noch einmal Bulgakov das Wort, der erzählt, wie Molières Grabmal in Paris zu Staub zerfiel. Alles ist endlich. Ein toller, atmosphärischer, aber wieder mal viel zu langer Abend über Macht und Machtverhältnisse und wie schnell sie sich doch manchmal verändern.
Dorothea Markus sah die Annäherung an Molière im Theater Köln. Über falsche Frömmelei mit fatalen Folgen, da geht es auch jetzt. Schwere Vorwürfe gegen Papst Benedikt, titelte die Süddeutsche Zeitung gestern. Heute eine ganze Seite über das Gutachten zum Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt im Erzbistum München und Freising. Es wirft den Verantwortlichen schwere Fehler vor. Das Anwaltsgutachten sagt, dass Vorfälle nicht angemessen behandelt wurden. Amtsträger wurden geschützt. Die vorgelegte Studie geht von hunderten Opfern im Bistum seit 1945 aus. Die katholische Kirche hat versagt, wenn es um die eigene Schuld geht. Es geht aber auch um das lange Zeit selbstverständliche Verhältnis von Kirche und säkularem Staat. Darüber habe ich mit dem Rechtsexperten, Buchautor und früheren Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl, gesprochen und ihn zuerst gefragt, sehen wir da gerade hilflose Hirten ohne Hüter?
Wir sehen sehr hilflose Hüter. Wir sehen Hüter, die lange Zeit alles verdrängt haben und jetzt allmählich versuchen aufzuklären. Der Münchner Kardinal versucht die Aufklärung, ist selber verstrickt. Man steht fassungslos als Katholik und auch als Staatsbürger vor diesen Furchtbarkeiten. Man schämt sich, man ist empört, man wartet auf endlich auf Demut, auf die Bitte um Verzeihung. Man wartet darauf, dass die Kirche wirkliche Reformen anpackt. Man nicht einfach glaubt, man müsse nur eine Zeit lang aushalten und dann ist es schon vorbei. Es wird nicht vorbei sein. Ich glaube, wir erleben gerade das Ende der Volkskirche.
Was vielen Menschen missfällt, das vollmundige Moralapostel von gestern heute wie falsche Frömmler dastehen und von Buße, Vergebung und Seelsorge ziemlich wenig bis teilweise nichts verstanden haben, oder?
Ja, vor allem, was mich, wenn ich das Gutachten lese, man kann die 2000 Seiten ja nicht auf kurze Zeit lesen, aber ich habe mir die Stellungnahme des emeritierten Papstes Benedikt angeschaut. Und dann erschrickt man wirklich, weil es exemplarisch ist. Es ist eine Abwimmelswada. Benedikt spricht sich selber von schuldfrei. Ego me absolvo, sagt er. Ich habe nichts gewusst. Ich war nicht dabei. Ich war bei den entscheidenden Sitzungen nicht dabei. Und dann ganz peinliche, wirklich peinliche Darlegungen und Unterscheidungen, ob sich ein Priester handgreiflich an einem Kind vergangen hat oder ob er sich bloß dem Kind gezeigt hat, ihm pornografisches Material vorgeführt hat. Anhand solcher Unterscheidungen macht sich Ratzinger wirklich lächerlich.
Wenn es zum Lachen wäre, würde es sich für eine Komödie von Molière eignen, aber der ist geradezu harmlos dagegen. Tartuffe wollte sich ja nur bereichern, weil die anderen ihm so bereitwillig geglaubt haben. Ich möchte mit Ihnen, lieber Herbert Prantl, als jemand, der sich viel über Grundrechte Gedanken macht und Spezialist auch für Innenpolitik und Verfassungsrecht ist, vielleicht über das Verhältnis von Staat und Kirche kurz nachdenken. Sie haben zu Beginn ein ziemlich schwergewichtiges Wort gesagt, nämlich, ich fasse es mal so zusammen, wir erleben gerade so eine Art Funktionsverlust von Amtskirche im freiheitlich-liberalen Verfassungsstaat?
Ja, das erleben wir. Die Bedeutung von Kirche geht ohnehin zurück in der Gesellschaft. Aber der Missbrauchsskandal, der führt zu einem galoppierenden Misstrauen. Das Grundvertrauen für die Kirche, gegenüber der Kirche, hat sich in ein Grundmisstrauen verwandelt. Es geht von der katholischen Kirche aus. Dieser Missbrauchsskandal hat einen katholischen Geschmack, aber er teilt sich auch den anderen Kirchen, auch der anderen großen Kirche, der protestantischen Kirche mit. Der Rang, das Gewicht, die Bedeutung von Kirchen, von Religion in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit wird ganz massiv sinken, nicht nur wegen der Austrittszahlen, sondern weil die Kirche, die Kirchen moralisch diskreditiert sind. Wer sich, wie das die katholische Kirche so lange getan hat und noch immer tut, die Rolle der Hüterin der öffentlichen Moral zuschreibt, das macht sie noch immer, der muss sich wirklich schon sehr genau anschauen lassen, wenn es um die Unmoral in den eigenen Reihen geht. Und diese Unmoral ist mit Händen zu greifen, die Art und Weise, wie vertuscht wurde, ist mit Händen zu greifen, die Vertuschung der Vertuschung ist mit Händen zu greifen. Wir werden, ich glaube, das wird bis in die Reihen der C-Parteien gehen, eine Distanzierung zu den Kirchen, zumal der katholischen Kirche erleben und die Fragen, die ja gelegentlich leise gestellt worden sind, wie schaut es denn mit dem Staatskirchenrecht aus, wie schaut es mit der Zukunft der kirchlichen Organisationen aus, die ja zu einem guten Teil auch das Soziale in diesem Land betreuen. Kann das in diesem Umfang weitergehen? Ist die Alimentation der Kirche, so wie sie sich seit der Weimarer Verfassung in Deutschland gestaltet, ist die noch richtig und angemessen? Das Staatskirchenrecht ist für eine kirchliche Situation, für eine gesellschaftliche Situation geschaffen worden, die der heutigen nicht mehr entspricht. Da wird man über kurz oder lang ran müssen und wird das Verhältnis Kirche und Staat neu sortieren und neu betrachten müssen.
Also empören fällt ja in diesen Tagen ziemlich leicht, aber Sie haben gerade was Gewichtiges gesagt zum Verhältnis von Staat und Kirche. Ich bin sicher, Sie erinnern sich, dass ein gewisser Jürgen Habermas in der Katholischen Akademie Bayern 2004 mit dem damaligen Präfekten der Glaubenskongregation Josef Ratzinger zusammentraf und die haben in einem ziemlich guten Gespräch über Dialektik der Säkularisierung nachgedacht. Worum ging es? Es ging um vorpolitische Grundlagen eines freiheitlichen Staates. Ich glaube, in dieser Hinsicht können wir auf Amtskirche künftig kaum noch zählen oder sie jedenfalls fällt sie kaum noch ins Gewicht.
Es ist leider wahr und es fällt einem nicht nur Habermas ein, es fällt einem auch der große Verfassungsgelehrte Ernst Wolfgang Böckenförde ein, von dem das berühmte Böckenförde-Diktum stammt, der Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann. Bei diesen Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann, hat man wirklich immer an Religion gedacht, an die Werte, die die Religion vertritt, die die Kirchen vertreten. Und das ist ja nicht so, dass es diese Werte nicht mehr gibt. Und es gehört ja zur wirklichen Tragik dieses Missbrauchsskandals, dass die gute Aufgabe der Kirche, für Werte zu sorgen, dafür zu sorgen, dass die Armen der Gesellschaft in den Blick geraten, dass man sich einsetzt für die Menschenwürde. Das alles gehört ja für die Flüchtlinge, fürs Asylrecht. Das alles gehört ja zu den genuinen Aufgaben der Kirche. Das alles ist Nächstenliebe. Das alles ist ja die Kirche als Trägerin all dieser Werte. Die ist durch diesen Missbrauchsskandal so diskreditiert, wie ja auch viele Priester diskreditiert sind, die ja wunderbare Arbeit leisten, die sich wirklich aufopfern. Diskreditiert werden auch die Priester, die in Entscheidungen zu libertär leben wollen. Sie haben ja auch ein Recht auf ein Leben ohne Verdächtigungen. Und deswegen meine ich, ist in dieser, und es ist, ich sage das Wort ganz bewusst, in dieser Jahrtausendkrise der katholischen Kirche ist eine wirkliche Jahrtausendreform so wichtig. Und zu dieser Jahrtausendreform gehört der Abschied von den patriarchalen, klerikalen Machtstrukturen, die Vertreibung der Frauen aus der Macht, mit aller Macht, die die Kirche seit 2000 Jahren betreibt, sie muss ein Ende haben. Es gehört auch zu der großen Reform eine Abkehr vom zölibatären Zwang, den es nun seit 1000 Jahren gibt. Ich sehe derzeit, wenn ich das Gutachten lese, das soeben so für so viel Furor sorgt, wenn ich die Stellungnahme des emeritierten Papstes lese, der sich ja als Theologe und als Papst lächerlich macht, wenn er die Schulden nun am Missbrauch in der katholischen Kirche unter anderem der 68er-Generation zuschreibt. Da weiß man nicht mehr, was man sagen soll.
Herr Herbert Prantl, inzwischen verlangt ja sogar auch die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irmestetter Karp, Konsequenzen für rechtswidrige Verhaltensweisen der deutschen Kirche. Politiker, Parlamentarier fordern schon eine unabhängige Untersuchung zum Missbrauchsskandal. Ist das ein Fall fürs Parlament und für die Gerichte?
Es ist natürlich ein Fall für die Gerichte. Es ist ein Fall für die staatliche Justiz. Und ich denke, die Kirche, die katholische Kirche, wird mit den Staatsanwaltschaften viel enger und viel intensiver als bisher zusammenarbeiten müssen. Es muss eine große Öffnung der Akten stattfinden. Man wird nicht weiter so tun können, als wäre es ausreichend, die Dinge mit dem Kirchenrecht zu betrachten. Auch im Kirchenrecht gehört einiges reformiert. Ich denke, mein kirchenrechtlicher Lehrer Peter Landau, der ein großer Gelehrter war, hat einen ganz einfachen Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, man müsste ins Kirchenrecht eigentlich den simplen Satz schreiben: Priester, die sexuelle Gewalt ausüben, sind mit der Tat exkommuniziert. Es wäre sozusagen eine wirkliche, deutliche Aussage. Es gehört also im Kirchenrecht einiges geändert und es gehört in der Zusammenarbeit mit den staatlichen Strafverfolgungsbehörden grundlegend Transparenz eröffnet. Da fehlt es weit und ich denke, zu den radikalen Schritten, die jetzt notwendig sind, gehört auch dieses.
Der Publizist und Jurist Herbert Prantl über Staat und Kirche im weltoffenen Rechtsstaat. Zur Filmkunst. Das Filmfestival Max-Offels-Preis widmet sich seit über 4 Jahrzehnten der Präsentation, der Förderung des deutschsprachigen Nachwuchsfilms. Dieses Jahr bis zum 26. Januar noch. In Saarbrücken zugelassen, da sind erste, zweite, dritte Langfilme junger Regisseure und Regisseurinnen. Auf die mehr als 60 Teilnehmer in den Wettbewerbskategorien Spielfilm, Dokumentar, Kurzfilm, mittellanger Film warten auch Preisgelder. Rüdiger Suchsland, unseren Filmkritiker, habe ich gefragt, auch diese Ausgabe des Filmfestivals fand doch wohl wieder als Hybridfestival statt.
Ja, es ist auch ein Hybridfestival. Das heißt, dass erstens mal alle Nebenveranstaltungen sowieso gestrichen sind, dass die Kinos nur halb besetzt sind, dass dafür nach der jeweiligen Kinopremiere man auch Online-Tickets kaufen kann auf der Website des Festivals. Vor allem sind 2 Sachen vielleicht wichtig, dass nämlich die Filme nur ein einziges Mal im Kino laufen, aber parallel in 9 Kinos, um ein bisschen das Publikum zu entzerren, damit nicht alle in einen Kinosaal, wo sie dann sowieso nicht reinpassen, rein wollen. Das ist die eine Veränderung. Und das andere ist natürlich, das Festival ist normalerweise nur eine Woche lang, also wird Montagabend eröffnet, geht dann bis Samstag, also gute 5 Tage. Diesmal ist es jetzt verdoppelt eigentlich und die Berlinale macht ja das Gegenteil. Also die verkürzen das Festival, verdichten es. Und natürlich fragt sich jemand, der auf beide Festivals geht, was eigentlich der Sinn der Sache ist und ob das nicht vollkommen widersprüchliches Verhalten ist, aber sicherlich alles mit den Behörden gut abgesprochen, wie ja immer zurzeit.
Wir sind verabredet zur Zwischenbilanz. Es gibt 4 Reihen bei diesem Festival, die Spielfilmreihe, die Dokumentarfilmreihe, den mittellangen Film und den Kurzfilm. Sie haben ja in einem Vorgespräch verraten, fasziniert oder angezogen haben Sie eher die mittellangen Filme und die Kurzfilme?
Ja, das kann man so sagen. Also da habe ich wirklich die besten Sachen gesehen und vor allem auch Sachen, die formal interessant sind. Es ist ja vielleicht auch nicht so überraschend, weil diese Filme sind von Filmhochschülern in der Regel gemacht, die noch alle Möglichkeiten haben, die sich ausprobieren dürfen. Das hat nicht nur eine Frische, sondern das hat vor allem auch eine Experimentierfreude. Ich habe da 2 Filme gesehen, die ich mal besonders hervorheben möchte. Das eine ist von einer Studentin, Alexandra Oditsch heißt sie, an der Berliner DFFB. Der Film heißt Frieda und der ist schon deswegen interessant, weil hier wirklich ein Weltstar, nämlich Vicky Krieps, eine der beiden Hauptrollen spielt. Das ist ein Film, der in mancher Hinsicht sehr reduziert ist, der von 2 Frauen handelt. Das eine ist eine Krankenschwester, das andere ist ihre Patientin. Die freunden sich an, während es der Patientin immer schlechter geht. Und es spricht natürlich sehr vieles für die Regisseurin. Sie hat in Cannes auch mit dem Film einen Preis gewonnen, aber es spricht auch für sie, dass sie es geschafft hat, jemanden wie Vicky Krieps für diesen Film zu gewinnen. Das muss man einfach sagen. Das Gegenteil davon ist dann ein anderer Film, der heißt Vote, kommt von der Filmakademie in Wien. Lisa Hasenhüttl ist die Regisseurin und das ist eine Fantasie, auch eine, wenn man so will, ziemlich abgründige und satirische Fantasie über Folgen der Demokratie und des Demokratisierens. Also es ist ein sehr waches, frisches, überraschendes Nachdenken über Demokratie.
Der Eröffnungsfilm ist vielleicht ein Stück weit symptomatisch. Er heißt Everything Will Change, alles ändert sich, alles wird sich ändern, von dem Regisseur Martin Persil. Warum ist das vielleicht symptomatisch für eine ganze Generation von Filmen? Klären Sie uns auf.
Ja, wohl vor allem durch das, was in dem Film passiert. Also Martin Persil selbst ist schon ein bisschen älter. Der passt nicht unbedingt ganz rein in den Schnitt der Regisseurinnen und Regisseure, die man in Saarbrücken sieht, die eben, wenn sie nicht mehr auf der Filmhochschule sind, gerade rausgekommen sind, die in der Regel halt jünger sind als 40. Und er macht aber einen Film über diese Generation, wenn man so will, über die 20, paar und 20-Jährigen. Und zwar die der Zukunft im Jahr 2054 spielt nämlich sein Film, ist eine Dystopie, also alle Chancen und Möglichkeiten der Gegenwart haben sich nicht erfüllt. Es ist alles schlechter als heute schon und diese jungen Menschen in 30 Jahren blicken zurück auf unsere Gegenwart. Die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts, da hatte man noch Chancen und zwar vor allem die Chance, den Klimawandel aufzuhalten. Das ist schon ein Film, der ein Spielfilm, der aber mit einigen dokumentarischen Mitteln und Kniffen arbeitet und dann unsere heutige Gegenwart als die zukünftige Vergangenheit zeigt. Das ist eine ein bisschen konstruierte, aber interessante Vision, die sehr viel, glaube ich, mit heute zu tun hat. Ich bin gespannt, wie man dann in 30 Jahren, wenn es soweit ist, darauf schauen wird. Das ist ja oft lustig, die Zukunftsversionen einer Vergangenheit zu sehen. Ich glaube, da wird man auch eher lachen über diese aus meiner Sicht doch sehr übertriebene und einseitige Sensibilität, die sich hier Bahn bricht und die vollkommen fehlende Ironiefähigkeit des Regisseurs im Blick auf die vermeintliche Katastrophe der Gegenwart.
Sagt Rüdiger Suchsland zum Max-Ophüls-Festival. Der Mensch ist noch nicht, er wird. So hätte das vielleicht Ernst Bloch utopisch gesagt. Gernot Böhme nannte es im Titel eines Buches Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Der Mensch weiß um sich und von sich, daraus kann er was machen. So hätte das bei Gernot Böhme wohl geheißen, der im Alter von 85 Jahren gestorben ist, wie wir heute Nachmittag erfahren haben. Es ist schon bezeichnend, dass ein wichtiger deutscher Philosoph heute noch nicht mal mehr auf Nachrichtenagenturen erscheint. So schnell vergessen wir heute. Kurz vor der Sendung haben wir also vom Tod des Denkers erfahren und mit Svenja Flasspöhler, der Chefredakteurin des Philosophie-Magazins, gesprochen. Sie habe ich gefragt, um was kreiste Gernot Böhmes Denken? Worum hat er sich philosophisch gekümmert?
Er hat sich gekümmert um das Andere der Vernunft. So heißt auch ein Buch, das er gemeinsam mit seinem Bruder Hartmut Böhme geschrieben hat. Und mit dem Anderen der Vernunft meint er im Grunde das, was das aufklärerische Denken, das ja stark auf Beherrschung und Kontrolle aus war, auslässt bzw. verdrängt. Es geht ihm um die verdrängten Dimensionen des Seins, also um Fantasie, um Lust, um Gefühl. Und deshalb erklärt es sich auch, dass Gernot Böhme in seinen späteren Schaffensjahren ganz stark von dem Phänomenologen Hermann Schmitz beeinflusst war.
Es ist für natürliche Lebewesen nicht natürlich, über ihre Natur nachzudenken. Aber genau das hat Böhme stark gemacht. Er hat viel über die Philosophie des Leibes nachgedacht, über Haut, über Sinne, über Ähnliches. War er ein Denker an den Leitlinien des Leibes?
Ja, in jedem Fall. Also mit Sicherheit in seinen späteren Jahren. Also Hermann Schmitz, der Phänomenologe, der hat ihn wirklich ganz stark geprägt. Und ihn hat interessiert der Unterschied zwischen Körper und Leib. Also der Körper eben als das, was wir objektiv betrachten können, was wir ästhetisch beurteilen können, was wir optimieren können, perfektionieren können. Und der Leib ist das, was wir von unserer Natur fühlen. Das ist also sozusagen, man kann sagen, die Innenperspektive. Das ist das Leibliche. Und das hat ihn ganz stark interessiert und darüber hat er nachgedacht in seinen Büchern. Also Leib ist ein Buch, was jetzt erst vor einigen Jahren bei Surkamp herauskam. Und das hat ihn auch deshalb so stark beschäftigt, weil seine Frau Farideh Akasche Böhme ist 2005 an Krebs gestorben und diese Krankheit und dieser Tod haben ihn nochmal verstärkt auf das Leibliche zurückgeworfen und auch auf den Umgang damit. Er war auch jemand, der stark über das Pathische nachgedacht hat, also das Pathische, das Erleiden, weil er eben weg wollte von diesem Beherrschungsgedanken, den wir ja ganz stark haben, wenn wir über Körper nachdenken. Der Körper ist unser Instrument, wir benutzen ihn. Und er wollte weg davon, hat über das Pathische nachgedacht, also über das, was uns widerfährt, was uns passiert, was wir erleiden, aber auch, was uns berührt, was uns anspricht. Es geht ihm also um diese aktiv-passive, sensible Dimension des Seins.
Als Kriegskind hatte er auch was gegen Militarismus. Andersrum gesagt, der ist gegen das Wettrüsten aufgestanden, ne?
Mhm. Richtig, er hat sehr früh die Darmstädter Erklärung unterschrieben. Er hat also eine Haltung gehabt, eine ganz klare Haltung gehabt. Und ich denke, dass sich das auch gut einfügt in seine Art und Weise nachzudenken. Er war, finde ich, wenn man so will, im Geistigen ein sehr zärtlicher Denker, der eben wirklich viel auch über Sensibilität nachgedacht hat und in der Sensibilität eine Potenz gesehen hat. Er hat mir mal jetzt kürzlich erst in einem Brief geschrieben, dass die Sensibilität eine Potenz ist insofern, als dass sie uns das Vermögen gibt, uns Dinge widerfahren zu lassen und offen zu sein für Verwandlungen. Und darum ging es ihm. Also es ging ihm stark darum, schon auch das Sein in seinen wirklichen Leidensdimensionen zu sehen. Er hat viel über Melancholie, über Depression auch nachgedacht. Aber es ging ihm ähnlich wie Nietzsche darum, dieses Offensein, offen bleiben und gerade in dem, was uns zustößt, tatsächlich eine Art, dann auch durch die Auseinandersetzung damit eine Art von Resilienz zu entwickeln.
Er war groß gewachsen, aber verhältnismäßig still. Ist das richtig? Sie haben ihn kennengelernt.
Ja, ich habe ihn kennengelernt auf einem Suhrkamp-Empfang. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern, weil ich wusste gar nicht, wie Gernot Böhme aussieht. Ich kannte natürlich seine Bücher über Atmosphäre, vor allem ein ganz großartiges Buch. Und dann sah ich einen Mann mit weißen Haaren auf diesem Suhrkamp-Empfang. Alle sahen ganz schick aus. Und dieser Mann trug Trekking-Sandalen und Wollsocken. Und wir kamen dann über unsere Schuhe tatsächlich ins Gespräch, weil ich trug an dem Abend so ausgebeulte Cowboy-Schuhe. Und so kamen wir tatsächlich auf seine Philosophie zu sprechen, auf seine Leibesphilosophie, auf den Unterschied von Körper und Leib und haben uns irgendwie angefreundet und das hat dann auch tatsächlich bis zum Ende gehalten.
Svenja Flaßpöhler sagt das zum Tod von Gernot Böhme. In den Kulturmeldungen geht es mit Lina Fuhrmann jetzt um den Tod einer Frankfurter Jazzgröße, nämlich Emil Mangelsdorf.
Er gilt als einer der bedeutendsten Wegbereiter des modernen deutschen Jazz. Der Saxophonist Emil Mangelsdorf ist am Donnerstag im Alter von 96 Jahren verstorben. Bereits im Nationalsozialismus hörte und spielte er, damals verbotenerweise, Swing und Jazz. Dafür wurde er 1943 kurzzeitig inhaftiert. Später trat er, wie im folgenden Ausschnitt, regelmäßig als Zeitzeuge auf.
Es ist heute eigentlich allgemein akzeptiert, dass Jazz etwas mit Freiheit zu tun hat. Und wenn man daran denkt, dass die Nazis ihn verboten haben, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass jemand, der dem Jazz so verfällt, wie es bei mir der Fall war, das dann eine große Bedeutung hat. Und wenn wir gespielt haben, habe ich das eigentlich nie gemacht, ohne einen Teil Bewusstsein davon, dass ich auch provoziere.
In der Nachkriegszeit prägten der Musiker und sein Bruder, der Posaunist Albert Mangelsdorf, maßgeblich die blühende Frankfurter Jazzszene. Unter anderem war Emil Mangelsdorf im Jazzensemble des Hessischen Rundfunks aktiv und stand international und deutschlandweit bis ins hohe Alter auf der Bühne. Am gestrigen Abend hat die Bundesregierung in einer Kabinettsklausur das Programm der deutschen G7-Präsidentschaft verabschiedet. Nachhaltigkeit wird dabei den großen Schwerpunkt bilden, doch auch die Kultur kam zur Sprache. So wird Staatsministerin Claudia Roth ihre Kolleginnen und Kollegen der G7 zu einem Treffen im Juni einladen. Geplant ist ein gemeinsamer Besuch der Kunstausstellung Documenta in Kassel sowie ein Treffen in Bonn, das für ein demokratisches Gesellschaftsmodell werben soll. Eine vielfältige Kultur sowie freie und unabhängige Medien, der Einsatz für die Pressefreiheit und die Eindämmung von Desinformation seien Grundpfeiler lebendiger Demokratien, so Roth. Die deutsche Veranstaltungswirtschaft blickt besorgt in die Zukunft, denn nach Branchenangaben steht sie aktuell vor einer massiven Kündigungswelle. Grund ist das Auslaufen des Kurzarbeitergeldes nach 2 Jahren. Jan Kalbfleisch, der Geschäftsführer der Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft, prognostiziert nach einer Umfrage, mehr als 3/4 der Unternehmen werden im März ihre Mitarbeiter mangels Kurzarbeit kündigen. Müssten die Betriebe die Gehälter und Sozialbeiträge wieder voll selbst tragen, fehle der Mehrheit von ihnen das Kapital für den Neustart. Kündigungen seien die Folge. Mit den ansteigenden Corona-Zahlen der vergangenen Wochen erlebte die Branche erneut eine Stornowelle von Messen, Konzerten, Tagungen und Feiern.
Die Kulturmeldung mit Lena Fuhrmann waren das gegen Ende dieser Ausgabe von Kultur heute im Deutschlandfunk. Michael Köhler sagt danke für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Ich wünsche Ihnen ein gutes Wochenende, weise Sie auf die nachfolgende Sendung hin. Nach den Nachrichten ausführlich, ebenso ausführlich die Information am Abend. Ein Thema natürlich die Wahl von Friedrich Merz zum CDU-Vorsitzenden.